Fußball hat für sehr viele eine ungeheure Faszination. Dem werden Sie wohl zustimmen, liebe Empfänger der lutherischen Stunde. Ob Fußball aber etwas mit Religion zu tun hat, das haben Sie vielleicht noch nicht gehört. Lassen Sie sich unter der Fragestellung, was hat Fußball mit Religion zu tun, jetzt überraschen. Dieter Garlich aus Murmerland, Pastor im Ehrenamt der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche, ist der Frage nachgegangen und hat die Sendung verfasst. Es spricht Propst in Ruhe Manfred Weingarten aus Verden.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich gehe gerne ins Fußballstadion. Zurzeit besuche ich regelmäßig mit einigen Freunden die Heimspiele des BSV Kickers Emden. Kickers Emden ist ein kleiner Verein, der mit bescheidenen Mitteln in der dritten Fußball-Bundesliga im oberen Tabellendrittel mitspielt. Der Besuch im Stadion, das Mitfiebern und Mitzittern mit der eigenen Mannschaft, ist immer ein Erlebnis, zumal es in Emden meistens recht knappe Ergebnisse gibt. Es macht mir einfach Spaß. Wenn ich aber so im Stadion stehe oder sitze, dann beobachte ich nicht nur das Spiel der Mannschaften, ich achte auch auf das Drumherum. Das ist nämlich oft genauso spannend und interessant wie das Spiel an sich. Das beginnt mit den Gesängen und Liedern auf den Rängen, noch bevor das Spiel richtig losgeht. Da stimmt sich die Fangemeinde ein, bekennt sich zu dem Verein, schwört ihm Treue bis zum Ende, Treue für alle Zeiten. Du wirst niemals untergehen, heißt es. Oder wir sind alle ein Stück VfL Osnabrück. So sangen es die Gästefans in Emden einmal. Oder you will never walk alone, das heißt, du wirst niemals alleine gehen. Hier singen die Fans den Spielern, dem Verein zu, dass sie mit ihm gehen werden, dass sie für die Spieler da sind und nie diesen Verein, ihren Verein, im Stich lassen würden. Totales Bekenntnis, egal was da kommen möge. Aber neulich konnte ich beobachten, was passiert, wenn ein Spieler wie kürzlich der ansonsten gute Torwart von Kickers Emden einen Fehler macht. Dieser Fehler führte auch noch zu einem Gegentor. Sofort unterstützten einige Fans Emden nicht mehr. Schnell wurde gemurrt, gezischt und auch geschimpft. Die Spieler und die Mannschaft erfuhren dann nicht mehr die volle Unterstützung, die sie eigentlich bräuchten. Und kommt es zu einer Niederlage oder zu einer Folge von mehreren schlechten Spielen, dann bricht für manche Fans wirklich eine Welt zusammen, für die sie die ganze Woche gelebt haben. Eine Niederlage der Mannschaft bedeutet für sie immer auch eine eigene Niederlage. Ein Tod der eigenen Hoffnungen. Die Sehnsüchte, Lebensqualität und Lebensfreude richten sich aus an dem Wohl und Wehe der Mannschaft, zu der man sich hält. Hier, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, zeigt sich der tiefere Sinn, den das Fußballspiel der eigenen Mannschaft für Fans haben kann. Es stiftet Sinn. Das Fußballspiel ist der Sinn des Lebens für viele Fans. Die Suche nach dem Sinn des Lebens scheint für sie beendet zu sein, weil der Sinn des Lebens darin besteht, der eigenen Mannschaft die Treue zu halten. Ich denke, dass der regelmäßige Gang ins Stadion, das Fiebern und Leiden mit der eigenen Mannschaft für viele Menschen eine Leere ausfüllt. Eine Leere, die sie in ihrem Leben verspüren, die sie aber nicht eigentlich füllen können. Bitte verstehen Sie mich recht. Es geht mir hier nicht darum, gegen die Freude am Fußballspiel zu reden, ganz und gar nicht. Ich mag das Fußballspiel, ich gehe auch gerne ins Stadion und ich werde demnächst wieder hingehen. Aber ich möchte einmal deutlich sagen, dass die Fußballkultur, übrigens weltweit, für viele Menschen einen anscheinend sinnstiftenden Charakter hat. Und ich möchte fragen, ob das wirklich schon alles ist und alles sein kann. In der Bibel gibt es eine Geschichte, die erzählt, wie Paulus in Athen ist. Er geht durch die Stadt und schaut sich die Tempel und Heiligtümer der Griechen an. Dann kehrt er auf den Marktplatz zurück und hält eine Rede. Er sagt den Athenern, dass er bemerkt habe, dass sie die Götter verehren. Er lobt also den Glauben der Athener. Dann erzählt er, was er entdeckt hat. Einen Altar für den unbekannten Gott. Diesen Altar haben die Athener damals gebaut, um sich abzusichern. Es hätte ja sein können, dass sie einen Gott vergessen haben. Bevor der zornig wird, wollten sie ihn wenigstens an einem Altar verehren. Paulus sagt nun: Von diesem unbekannten Gott erzähle ich euch. Das ist der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat. Es ist der Gott, der seinen Sohn Jesus Christus auferweckt von den Toten. Ich ermahne euch aber auch, Gott hat zwar verziehen, dass ihr Athener unwissend fremde Götter verehrt habt, nun aber ist es an der Zeit, euch zu dem Gott zu bekennen, der Himmel und Erde gemacht hat und der Ja zu seinem Sohn gesagt hat. In seinem Brief an die Römer schreibt Paulus uns, welche Folgen das Bekenntnis zu Gott und seinem Sohn hat. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Jesus ist der auferstandene Herr. Wenn ich dies bekenne und glaube, dann werde ich gerettet. Wie kann das in meinem Leben aussehen? Wenn Jesus der Herr in meinem Leben ist, dann gebe ich ihm Vorrang. Ihm gehört mein Leben ganz. Und ich weiß, er beschützt mich, wenn ich gefallen bin. Wenn ich mich fürchte, dann ist er da. Ich erteile allen Dingen eine Absage in meinem Leben, die mich von Jesus trennen wollen. Mein Leben ändert sich, wenn Jesus der Herr ist. Ich habe vor einiger Zeit in einem Buch von einem Fußballspieler gelesen, der diese Erfahrung in seinem Leben gemacht hat. Er heißt Jorginho und ist Brasilianer und spielt unter anderem beim FC Bayern München Fußball. Jorginho sagt in einem Interview: Bevor ich Christ wurde, war ich sehr vergnügungssüchtig. Ich war ständig auf der Suche nach Glück und fand es nicht. Ich verdiente viel Geld, fuhr tolle Autos, genoss das Nachtleben in vollen Zügen und hatte viele Frauen. Obwohl ich mit Christina verlobt war, betrog ich sie mit anderen Frauen. Trotz meiner Eskapaden blieb ich innerlich völlig leer. Jorginhos Bruder, der damals Alkoholiker war, wurde plötzlich Christ. Jorginho sieht, wie sein Bruder ein neuer Mensch wird. Eine Verletzung gibt Jorginho dann den letzten Impuls, sich auf Gott einzulassen. Er fängt an, in der Bibel zu lesen. Je mehr er die Worte Jesu auf sich wirken lässt, umso mehr sehnt er sich nach dessen vergebender Liebe. Gott hat Ja zu ihm gesagt. Dies hat er durch das Lesen der Bibel erkannt. Die Worte, die er dort gelesen hat, haben ihn ganz persönlich angesprochen, und deshalb hat er auf diese Anrede durch die Bibel, durch Gottes Wort also, geantwortet. Ja, du sollst mein Herr sein. Jorginho lässt sich taufen und beginnt ein neues Leben. Nicht mehr Vergnügungen, Erfolg und Frauen regieren sein Leben, sondern Jesus Christus. Fußball hat er weitergespielt. Und Erfolg mit seinen Vereinen wollte er auch haben. Dies will er auch heute als Trainer noch. Er weiß jetzt allerdings, dass es etwas gibt, das wichtiger ist als die totale Hingabe an den Fußball. Es ist Gottes Liebe zu uns Menschen, Gottes Ja zu uns und die Antwort darauf, die Glauben genannt wird. An Gott glauben, ihm zu vertrauen, das heißt gerettet zu sein. Gerettet sein, nicht nur vor dem Abstieg der eigenen Fußballmannschaft, sondern gerettet sein ein Leben lang. Gerettet sein heißt, nicht mehr von Gott getrennt sein. Nicht getrennt sein von ihm im Leben und im Sterben. Gerettet sein, das heißt, ewiges Leben haben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. You will never walk alone. Du wirst niemals allein deinen Weg gehen. Diese Zusage hat Gott den Menschen gegeben. Er geht mit und du wirst deinen Weg niemals mehr alleine gehen. Musik.